hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Die Liebe der Brüder zu mir, die seht ihr an dem Pult. Ich habe heute einen Pult bekommen, um die Predigt zu halten. Der Andi macht das anders, jeder macht das so nach seiner Art. Aber ich habe schon über 50 Jahre lang Predigten gehalten, immer an einem Pult. Also habt ihr Verständnis dafür? Wir haben es also wieder vorgeholt. Es ist so ein schönes Pult, ne? Kann man auch in der Höhe verstellen und so, ne? Vollautomatisch. Ja, der Andi hat mich gebeten, den Sack zuzumachen, aber auch wieder auf und eine Perspektive für die nächste Zeit zu geben vielleicht. Und es war eigentlich sein Wunsch auch, dass ich die Predigtreihe über diesen Begriff segne, wo hinter jedem Buchstaben ein Punkt stand. Ich weiß nicht, ob das einblendbar ist. Ich traue mich nicht, nach hinten zu schauen. Ja, genau das. Das waren die Themen und die sind inzwischen alle reichlich erläutert worden von Andi. Und das ist nicht meine Aufgabe, um das alles zu wiederholen. Das möchtet ihr sicher auch nicht. Ich habe nur ganz am Anfang zu ihm gesagt, als noch gar nichts über dieses Thema gesagt wurde, ich nehme dann etwas über Abraham. Sagt er, ja, das ist eigentlich der grundlegende Text zu diesem Thema. Ja, den kann man nicht übergehen. Aber er ist dann doch irgendwie zum Vorschein gekommen, auch in all den Vorträgen, die darüber gehalten wurden, über das Thema gesegnet sein, aber dann auch ein Segen sein, also von Gott gesegnet, um ein Segen zu sein. Ich will doch kurz auf den Abraham zurückkommen. Als er dann aus seiner Heimat endlich über Haran in Syrien dann in Palästina war, ich sage ja mal Palästina, in dem Land, das wisst ihr ja, wo jetzt Israel ist, und da war das Erste, was er gemacht hat, wisst ihr, was er als Erstes gemacht hat? Er hat einen Altar gebaut, siehst du, die alten Bibelleser, die wissen das. Aber nicht nur einmal, er hat verschiedene Male einen Altar gebaut. Das bedeutet, dass Abraham eine Beziehung hatte zu dem lebendigen Gott, der ihn gerufen hatte. Aus einem fernen Land in ein fremdes Land für ihn. Und er dachte, ich kann das nicht alleine, ich weiß den Weg alleine nicht, ich weiß gar nicht, was auf mich zukommt, aber ich baue mal einen Altar. Das kann ja nicht verkehrt sein. Er hatte eine Beziehung zu Gott. Und Gott sagte eines Tages zu ihm, Abraham, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Ich möchte doch dieses grundlegende Wort ganz deutlich hier aussprechen für euch. Ich will euch segnen, sagt Gott, der El Shaddai, der allmächtige Gott spricht zu ihm. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und er hat auch noch mehr versprochen. Du wirst ein großes Volk werden, unzählbar. Das ist alles so auch geschehen, wie Gott es ihm prophezeit hat. Und ich denke, dass das Wichtigste, und es wird auch eine ganze Zusammenfassung sein von dem, was da steht, ein Segen sein, das heißt nicht, dass Gott einen Katalog für uns hat, was wir abhaken können, was wir alles tun müssen, um ein Segen zu sein, sondern die Betonung liegt für mich auf das Wörtlein sein, auf dieses Tätigkeitswort, und du sollst ein Segen sein. Es hat mit unserem Sein zu tun, mit unserem Wesen, wie wir uns bewegen im Alltag, was wir von uns geben in unseren Worten, in unseren Planungen, aber auch unsere Bereitschaft, um zu dienen in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Und du sollst ein Segen sein. Nun hatte ich also für heute auch andere Dinge noch in petto und ich will euch gerne daran teilhaben lassen. Das wäre dann praktisch jetzt der Abschluss über die Themen, die vorher waren. Ein Segen sein. Und nicht jetzt anfangen zu rotieren, dies tun, das tun, überall sein, ich muss ein Segen sein, oh, ich spitze, sondern unser Wesen soll ein Segen sein für andere, eine Erquickung, eine Ermutigung und eine Glaubensstärkung. Und das hat Andi auch betont und darauf ist er auch hinaus gewesen, uns das vorzuhalten, dass das eigentlich die Bedeutung ist, segne. Natürlich hat das auch mit Aktionen zu tun. können uns nicht aus allem zurückziehen und sagen, ich bin nur ein Segen mit meinem Wesen, sondern es gibt auch Dinge, die wir anpacken dürfen und sollen, um das praktisch zur Ausführung zu bringen. Mein Thema, mein persönliches Thema, und damit, wenn der Sack jetzt zugemacht ist, von dem, was jetzt war bisher, tue ich einen neuen Sack auf, und der heißt Neue Formen für das neue Leben. Denn vor einiger Zeit habe ich im Markus-Evangelium wieder angefangen zu lesen. Das ist so ein wunderbares Evangelium. Warum? Weil es ganz kurz ist. Wer weiß, wie viele Kapitel hat das Markus-Evangelium? 16, ganz genau. Darf ich mal einen Schluck Wasser? Ich bin ein bisschen ausgetrocknet. Und die Art von Markus zu schreiben und zu sprechen ist also kurz und bündig. In der Lutherbibel steht immer wieder das Wort alsbald. Und alsbald dies und alsbald da. Das ist so sein Schlagwort. Er sieht also, er zeichnet das Leben Jesu und sein Handeln mit kurzen Federstrichen. Und es ist erquickend, um das zu lesen. Und man muss nicht erst schwitzen, um an Kapitel 23 zu kommen oder 24, sondern 16 Kapitel reichen ihm, um das Leben Jesu darzustellen. Und ich möchte drei Begebenheiten möchte ich herausgreifen und mit euch kurz anschauen in Kapitel 2, wenn Stefan, wenn es soweit ist, dass ich etwas eingeblendet haben möchte, dann sage ich es, im Moment noch nicht. Dass Jesus damals, als er anfing zu wirken, überall angeeckt ist, das hat einfach auch einen Grund. Es gefiel nicht jedem, was Jesus tat, was Jesus sagte und wie er sich geäußert hat, sondern er eckte einfach an in der Art und Weise, wie er als Sohn Gottes auftrat und als Botschafter seines Vaters. Manche dachten, und das war ihre Befürchtung, er würde jetzt das Gesetz von Mose auflösen. Stellt euch vor, das Gesetz von Mose, das war das Heiligste, was die Israeliten damals hatten. Und jetzt tritt Jesus auf und es sieht so aus, dass er jetzt dieses und jenes abschaffen will. Und da hatten die Schwierigkeiten damit. Die damalige Geistlichkeit hat dem Volk Israel eine große, schwere Bürde aufgelegt. Und die Bürde war einfach das Gesetz Gottes und das müsst ihr erfüllen. Und wenn nicht, dann sieht es also schlecht für euch aus. Sie selbst haben da wenig dafür getan, um diese Bürde zu erleichtern, sondern eher, um sie noch schwerer zu machen. Und Jesus kommt und sagt, nee, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Was ganz anderes. Jesus wollte die Menschen von der Last, das Gesetz erfüllen zu müssen, befreien. Und so kommt also eine ganz neue Ära über das Volk, über die Israeliten. Und sie versuchen zu verstehen, was los ist. Manche haben es verstanden, viele haben es nicht verstanden. Jesus wollte nicht eine ganz neue Ordnung jetzt da aufziehen, sondern er wollte zeigen, ich habe für euch das Gesetz erfüllt. Ich habe die Gerechtigkeit erwirkt, die vor Gott gilt. Ich finde das so ein herrlicher Ausdruck in der Lutherbibel, die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ja? Und einen anderen Maßstab gibt es nicht. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die muss auch erbracht werden. So, nun mach du mal schön und erfülle jetzt mal schön alle Gesetze, damit du die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, für dich in Anspruch nehmen kannst. Wirst du das erreichen? Nein. Aber Jesus hat für uns das alles erreicht und er hat die Gerechtigkeit erwirkt, die vor seinem Vater gilt. Und jetzt kommt's, und das ist das Schöne, und das ist also die Predigtreihe, womit Andi angefangen hat, mit der Gnade. Ja? Die Gnade ist ausgegossen über uns. Von seiner Gnade haben wir genommen, schreibt Johannes, Gnade um Gnade. Ich habe noch was vergessen ganz am Anfang. Ich muss es gleich nochmal hineinfügen, dass wir die Hilde auch heute wieder unter uns haben. Die ist eine ganze Weile nicht mehr da gewesen. Sie hat eine etwas komplizierte Operation am Gesicht gehabt und sieht also blendend aus. Alles wunderbar gelungen. Hilde, willkommen in unserer Mitte. Ja, sie hat... sie hat mir gesagt, und du hast mich nicht besucht, aber ich habe dich jetzt erwähnt und wieder willkommen geheißen, okay? Aber es sieht prima aus, weil es war nämlich gar nicht so einfach. Es sah klein aus, aber war doch eine große Sache. Und es ist wunderbar repariert worden in Würzburg. Gute Besserung weiterhin für dich. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja. Also, und das war die Botschaft von Jesus. Das Gesetz von Mose ist ja wunderbar. Das Wunderbare daran ist, dass du erkennst, dass du es nicht erfüllen kannst. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Das scheint irgendwie so ein Trick zu sein. Aber es ist wirklich so, Gott sagt, eigentlich will ich, dass das alles erfüllt wird. Und ihr werdet merken, ihr könnt es nicht. Dafür sende ich meinen Sohn und er tut das alles für euch. Er erwirkt die Gerechtigkeit, die vor dem heiligen Gott gilt. Und du kriegst diese Gerechtigkeit geschenkt. Ja. Manche Leute haben Schwierigkeiten damit, etwas geschenkt zu bekommen. Mit meiner Frau habe ich auch lange Jahre auf dem Lande gelebt. Und als wir der Nachbarin von gegenüber etwas geschenkt haben, kam sie am nächsten Tag gleich mit 10 Eiern. Weil man lässt sich nicht gerne einfach sowas schenken. Das muss ja wieder vergolten werden. Aber Gott schenkt uns, ohne dass er verlangt, dass wir etwas zurückgeben, diese Gerechtigkeit, die Jesus erwirkt hat. Das ist wunderbar und aus dieser Gnade darfst du schöpfen. Eines Tages, und da bin ich also jetzt in Markus 2, eines Tages ist Jesus, kriegt er eine Frage vorgelegt von den Schriftgelehrten, warum fasten deine Jünger eigentlich nicht wie die Jünger des Johannes und alle Pharisäer? Jesus antwortete ihnen, sollen die Hochzeitsgäste etwa fasten, wenn der Bräutigam bei ihnen ist? Nein, sie werden feiern, solange er da ist. Die Zeit kommt ohnehin früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird und dann werden sie fasten. Und jetzt kommen ein paar Worte, die wir vielleicht in unserer Gemeindesituation gut gebrauchen können. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stoff. Der alte Stoff würde an der Flickstelle doch wieder reißen und das Loch würde noch größer. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sonst platzen sie, der Wein läuft aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Das sind die Verse 21 und 22. Stefan, das kannst du vielleicht mal kurz einblenden, was ich hier gerade gelesen habe. Steht es schon da? Nein, nur ist egal. Ich habe es vorgelesen. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stoff. Das heißt also, für die damalige Zeit wollte Jesus damit sagen, wir sind voll mit Traditionen und Gesetze und Regeln, die erfüllt werden müssen. Da haben die Israeliten, die waren eingedeckt mit solchen Regeln. Das darf man nicht, das darf man nicht. Und das sollst du, und das sollst du. Ja? Und nun kommt Jesus und bringt eine Botschaft der Gnade, bringt eine Botschaft der Befreiung. Und die Leute sagen, was ist denn hier los? Ist das Gesetz jetzt aufgehoben? Nein, sagt Jesus, ich erfülle es gerade. Ich erfülle es und ich nehme euch die Last von euren Schultern. Ihr seid frei, wenn ihr an mich glaubt und wenn du glaubst und erkennst, dass ich von Gott, dem Vater, gesandt bin, um dir diese Bürde abzunehmen. Und das war etwas, was damals los war in dem Land. So wie hier Jesus sagt, es ist, als ob ein neues Kleid plötzlich da ist und ein neuer Schlauch mit Wein. Das müsst ihr also verstehen, Schlauch. Also damals füllte man den Wein in Lederschläuche ab, wurde darin gelagert und die sind dann da gereift und haben sie auch eine Technik gehabt, um das auszugießen und so weiter. Also um an Wein zu kommen, damit haben die Leute ja keine Probleme, ob er nun im Schlauch ist oder in der Flasche. Jedenfalls, diese Schläuche wurden mit der Zeit brüchig und alt und unbrauchbar. Und wenn die dann zu lange den Wein da drin gelassen haben oder wieder neuen gärenden Wein in die alten Schläuche, ihr kennt das ja alles, dann wäre das nichts geworden. Die Schläuche wären zerrissen, sagt Jesus, und der Wein wäre fort gewesen. Und so ist es auch in einer Gemeinde. Wenn ich das mal so vergleichen darf. Eine Gemeinde, die schon jahrelang miteinander so unterwegs ist und jahrelang an einem Ort gewesen ist, da kann auch vorkommen, dass da so gewisse Vorschriften und Regelungen und Ordnungen und so weiter sich da eingebürgert haben und die dann auch, so wie so ein Gesetz von Mose, ein bisschen heilig geworden sind. Da darfst du nicht anrühren, das muss so bleiben, das ist schon immer so gewesen, das darf nicht verändert werden. Seht ihr, da werden also alte Schläuche immer brüchiger. Und Jesus sagt, der junge, gärende Wein muss in neue Schläuche. Das bedeutet, wenn Gott eine Zeit der Erweckung und der Erfrischung schenkt für eine Gemeinde, und das kommt also immer wieder mal vor, bin auch schon eine Weile unterwegs und ich habe auch schon meine Beobachtungen machen dürfen und auch direkte Erfahrungen auch machen dürfen in der Gemeinde, auch in Wertheim, wo ich viele Jahre auch habe dienen dürfen. Es gibt Zeiten der Erweckung. Und da muss man nicht an ganz große Dinge jetzt denken, sondern auch im Kleinen Erweckungen. Menschen, die erfasst werden von der Botschaft von Jesus, Menschen, die erfasst werden vom Wirken des Heiligen Geistes. Und dann fängt das an, durchzuwirken, einzusickern, hätte ich fast gesagt, aber durchzuwirken in die Gemeinde. Verschiedene Dinge werden dann anders gemacht. Ich will nicht sagen, jetzt abgeschafft, wir haben gar kein Abendmahl abgeschafft, wir tun es nur anders feiern. Das ist nur mal ein Beispiel, es wird nur anders gemacht. Aber es ist eigentlich dasselbe, was dahinter steckt. Und so sind manche Dinge für uns auch eventuell etwas fremd, aber was eigentlich im Gange ist, unsere Gemeinde, verändert sich. Aber nur äußerlich vielleicht oder auch innerlich in den Herzen der Menschen. Und wir können das eigentlich nur begrüßen. Und wir würden also einen Fehler machen, wenn wir jetzt den jungen Wein, der jetzt Gott gibt, versuchen würden einzufüllen in alte Schläuche. Das sollten wir nicht machen, sondern neue Schläuche. Und was ist so ein neuer Schlauch? Dass ich sage, Herr, danke. Wir dürfen deine Gnade in einer neuen Art und Weise erleben und akzeptieren, für uns in Anspruch nehmen. Ne? Und wenn du jetzt ein alter, brüchiger Schlauch bist, sagst du, nee, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Ja? Also bitte, lasst uns das hier gut verstehen, an dem Beispiel, das Jesus hier bringt. In seiner Zeit hat er das nämlich auch so erlebt, das Neue, was er brachte, stieß auf Widerstand und er hatte Mühe, sage ich mal, so um das durchzubringen zum Verständnis der Leute. Aber es ist ihm dann doch gelungen für viele. Und dann komme ich zu einem weiteren Erlebnis, auch an einem Sabbat, in Markus 2, Vers 23, da ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs rissen die Jünger Ähren ab und aßen die Körner. So beschwerten sich die Pharisäer bei Jesus, sieh dir das an. Seht ihr das? Sieh dir das an, Empörung. Ja, wieder was, da wo Jesus auftaucht, das ist einfach Aufregung. Und diese Menschen beschweren sich auch hier, sieh dir das an, es ist doch verboten, am Sabbat Getreide zu ernten. Aber Jesus antwortet ihnen, habt ihr denn nie gelesen, was David und seine Männer getan haben damals, als Abjatar Hoherpriester war? Als sie hungrig waren, gingen sie in das Haus Gottes und aßen von dem Brot, das Gott geweiht war und das nur die Priester essen durften. Dann sagt Jesus einen Satz, das ist wieder ein Kernsatz, den ich hier heraushebe. Sagt Jesus, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Und wenn ich jetzt einen großen Sprung machen will in meine Erklärung zu dem, was eigentlich für mich hier als Botschaft drin ist, der Sabbat wurde doch für den Menschen geschaffen, das sage ich die Gemeinde. weil mit Sabbat hängt zusammen eine Synagoge. Und Synagoge ist Gottesdienstraum. Sag ich mal so, die Gemeinde wurde für den Menschen geschaffen. Auf die Bedürfnisse der Menschen, Menschen, die hungrig sind, Menschen, die was erleben wollen, auch mit Gott, erleben wollen mit Jesus, Menschen, die offen sind für eine erfrischende neue Botschaft. Ja? Und die Gemeinde sagt, da seid ihr hier willkommen, da seid ihr hier am richtigen Platz. Ist das so? Und so eine Gemeinde sollten wir ja sein, eine Gemeinde von neuen Schläuchen, eine Gemeinde, die offen ist für das, was die Menschen eigentlich suchen und es ihnen dann bieten. Jesus sagt, und nicht der Mensch für den Sabbat. Und so sind wir auch nicht für die Gemeinde gemacht, sondern die Gemeinde ist für uns gemacht. Ne? Natürlich sind wir auch in einem gewissen Sinne für die Gemeinde da. Und wir übernehmen auch gewisse Aufgaben und wir bauen mit am Bau der Gemeinde. Aber die Gemeinde ist eigentlich das Haus, die Gemeinschaft, wo Menschen finden und empfangen dürfen, was sie brauchen. Und da gibt Jesus, gibt da selber das Tempo an. Er sagt, deshalb hat der Menschensohn, müsst ihr gut aufpassen, was hier steht, deshalb hat der Menschensohn auch das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Oh, ich stelle mir manchmal die Gesichter vor von denen, die das hörten zum ersten Mal. Das muss man einmal sagen. Ja? Das stell dir vor, der Andi würde nicht einmal das sagen. Der würde nicht sagen, ich habe das Recht zu entscheiden, was hier erlaubt ist und was nicht. Er lässt sich ja auch von Gott leiten und der Heilige Geist ist in ihm und er möchte auch nur, dass Jesus hier der Herr ist. Und er sagt, der Menschensohn, also Jesus, hat das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht und was in der Gemeinde auch erlaubt ist und nicht und welchen Kurs wir als Gemeinde gehen. Es geht immer um ihn, es geht immer um Jesus selbst. Und je mehr er auch in unserer Mitte Raum gewinnt und in den Herzen der Leute Raum gewinnt, ja, umso kräftiger und gesünder ist die Gemeinde. Okay, die Gemeinde ist für den Menschen. Und nicht der Mensch muss sich jetzt biegen, um der Gemeinde, wie soll ich sagen, angepasst zu sein. Ja, muss man über diese Dinge nachdenken. Wir folgen hier nur, was Jesus hier erlebt und wie er sich da einsetzt für das Anliegen. Und lass es für uns auch eine gute Lehre sein. Als Jesus, wie gewohnt, ich mache weiter, zur Synagoge ging, dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Also ein Gottesdienst ist ein Kranker. Eine verkrüppelte Hand, das kann ja was anderes sein. Stell dir mal vor, was das alles sein kann. Und seine Gegner, die sind immer Gegner in der Synagoge. Und die warten gespannt darauf, wie Jesus sich verhalten würde. Das ist auch so ein Ding, woran wir oft zu tragen haben. Wir stehen unter Beobachtung. Macht er das jetzt richtig? Was sagt er jetzt? Was tut er jetzt? Und so war es bei Jesus in der Synagoge auch. Sollte er es nämlich wagen, stell dir mal vor, Jesus, sollte er es nämlich wagen, auch am Sabbat, was? Zu heilen. Ja, schlimm. So könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Seht ihr das, dieser Widerstand gegen das, was Jesus eigentlich tun will? Ne? Nämlich in diesem Fall heilen. Kann auch was ganz anderes sein, aber hier ging es um Heilung. Jesus rief den Mann mit der verkrüppelten Hand zu sich. Ich stelle mir das vor, wie der plötzlich erstaunt ist und erschrocken ist. Was, Jesus meint ihn? Ja, ihn meint er. Jesus meint den Mann mit der verdorrten Hand. Steh auf, oder mit der verkrüppelten Hand. Steh auf und komm hierher. Stell dich in die Mitte, damit alle dich sehen können, sagt hier die Hoffnung für alle. Und dann fragte er die Anwesenden, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man im Gottesdienst auch Raum geben, dass Menschen Heilung, zumindest um Heilung bitten können, dass sie nach vorne gehen können, dass da Menschen sind, die Erfahrung haben, mit Kranken zu beten? die auch Hände auflegen dürfen. Es gibt auch andere Probleme, womit wir sitzen können. Aber Jesus sagt, steh auf und komm. Komm doch zu mir. Such doch dein Heil bei mir. Ja, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man das Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Das war seine Frage. Und das war natürlich, ja, sie konnten weder dies noch das sagen. Sie trauten sich gar nichts mehr zu sagen. Er bekam keine Antwort, steht hier. Und zornig sah Jesus einen nach dem anderen an. Stellt euch vor, Jesus guckt die Leute zornig an, weil sie immer noch nicht kapiert haben, wer unter ihnen ist, wer er ist und was er bietet. Und da ist Jesus traurig, ja, er ist sogar zornig. Über die Hartherzigkeit steht hier der Menschen. Und was passiert? Zu dem Mann sagt er, strecke deine Hand aus. Vielleicht hast du ein anderes Übel, mit dem du sitzt und denkst jetzt, ja, sollte Jesus mich meinen, wenn er sagt, steh auf und komm hierher? Dürfte ich kommen mit meinem Problem? Sind da Menschen da, die mich auffangen? Sind Menschen da, die für mich beten wollen und können? Dieser Mann, der kommt. Er kommt nach vorne und er sagt zu ihm, strecke deine Hand aus. Und die Hand war gesund. So ging es bei Jesus. Wir würden uns wünschen, dass es bei uns auch immer so klappt. Sage ich mal so profan. Aber lasst uns nicht da entmutigt sein, sondern immer wieder die Gegenwart Gottes und Jesu spüren in unserer Mitte und auch akzeptieren und suchen und lasst uns auch freimütig, ohne jetzt nachzudenken, was passiert jetzt? Das ist Sache Gottes, was da passiert. Und was für ein Übel du auch hast, vielleicht schleppst du an was ganz anderem herum. Es muss nicht unbedingt eine körperliche Krankheit sein. Es kann irgendetwas sein, was deine Seele bekümmert, und du suchst einfach das Gebet eines Menschen mit dir, dann ist auch hier der Raum dafür. Seht ihr das? Das sind alles Dinge, die wir gerne hätten und wofür wir jetzt Tür und Angel geöffnet haben, dass es hier hineinfließt und dass hier der gärende junge Wein, den Gott schenkt, in die neuen Schläuche hineinkommt. Und dass wir jetzt nicht palabern und dass wir jetzt nicht uns beschweren über all die gärenden, über all die zerbrüchenen Schläuche, die jetzt verloren. Sag mal, halten deine Winterreifen auch 50 Jahre? Also irgendwann ist auch mal Zeit, um neue Reifen aufzuziehen, neue Schläuche zu benutzen. Nicht einfach alles jetzt kritisieren und schlecht machen, nein. Ja, wir wollen einfach ein neues Gefäß sein für das, was Gott schenkt. Sind wir dafür bereit? Der Andi hat einiges vor für die nächsten Wochen. Da geht es also um das Thema des Heiligen Geistes und um die Gaben und wie wir den Heiligen Geist empfangen können, wie wir mit ihm erfüllt werden können. Das sind so die Themen, die in seinem Herzen leben. Und da möchten wir als Gemeinde dann auch ein offenes Ohr und ein offenes Herz dafür haben, für das, was Gott schenkt. Und lasst uns nie vergessen, es geht nicht um Methoden, es geht nicht um irgendeine Masche hier einzuführen, es geht um Jesus in unserer Mitte. Er ist das Zentrum, was er in uns, was hat er gesagt? Der Menschensohn hat das Recht zu entscheiden, was am Sabbat erlaubt ist und was nicht. Er ist der Herr und er bleibt der Herr. Und wir wollen offen sein für sein Wirken. Amen.